zu den Kapiteln 4 und 5. Hier geht es um Bedrücker und Bedrückte, also das, was in Kapitel 3 nur in einem Satz angesprochen wurde. Alles das, was den Menschen als bloßen Menschen enthüllt, nämlich Bedrückung, Ungerechtigkeit, Gewalt, welche von oben durch Regenten geübt wird. Bedrücker und Bedrückte also. Ich habe diese beiden Kapitel 4 und 5, in denen dieser Gegenstand behandelt wird, folgendermaßen unterteilt. A. Bedrückung und Hoffnungslosigkeit. Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Bedrückung und Hoffnungslosigkeit. Verse 1 bis 3. Dann B. Ehrgeiz und Schlendrian. Verse 4 bis 6. Ehrgeiz und Schlendrian, Verse 4 bis 6. Dann Einsamkeit und Gemeinschaft, Verse 7 bis 12. Einsamkeit und Gemeinschaft, Verse 7 bis 12. Dann, es ist keine Veränderung des üblen Zustandes zu erwarten. Es ist keine Veränderung des üblen Zustandes zu erwarten. Die Verse 13 bis 16 oder andere Bibeln unterteilen die Kapitel anders, so dass das dort ins Kapitel 5 fiele, 5.1. So, ich gebe die Verszählung nach der alten Elberfelder. Dann E, der einzige Ausweg. Es ist über uns ein Gott im Himmel. Die Verse 1 bis 9. Diesen Abschnitt müssen wir, oder diese Aussagen müssen wir sehen in diesem Zusammenhang von Bedrückern und Bedrückten. Der einzige Ausweg, es ist über uns ein Gott im Himmel. Kapitel 5, die Verse 1 bis 9. Dann F, Eitelkeit des Reichtums, die Verse 10 bis 17, 15 bis 17 oder 9 bis 16 nach anderer Verszählung. Die Eitelkeit des Reichtums. Und dann kommt das Ergebnis wiederum, Kapitel 5, die Verse 18 bis 20. Das Ergebnis zeigt uns wiederum den Weg, wie wir uns auch in einer Welt der Bedrücker und der Bedrückten an Gottes Gaben und Werken und an seinem Tun freuen können. Na, wir brauchen das wirklich, denn man müsste ja sonst bitter werden oder zynisch werden oder man müsste sich die Augen vor der Wirklichkeit verschließen, vor einer Wirklichkeit, die so wenig einladend ist, dass keiner dieser Wirklichkeit froh werden kann, wo Bedrücker und Bedrückte da sind, Tränen und niemand, der tröstet. Also lesen wir im Kapitel 4 die Verse 1 bis 3. Und ich wandte mich und sah alle die Bedrückungen, welche unter der Sonne geschehen. Und siehe, da waren Tränen der Bedrückten, und sie hatten keinen Tröster. Und von der Hand ihrer Bedrücker ging Gewalttat aus, und sie hatten keinen Tröster. Und ich pries die Toten, die längst gestorben, mehr als die Lebenden, welche jetzt noch leben. Und glücklicher als sie beide pries ich den, der noch nicht gewesen ist, der das böse Tun nicht gesehen hat, welches unter der Sonne geschieht. Das ist eine radikal nihilistische Antwort auf diese Beobachtung. Es gibt ja eine Religion, die diese Antwort gegeben hat. Auf die richtige Beobachtung, dass Leben ganz einfach Leiden ist. So hat Buddha das formuliert, Leben ist Leiden. Und dann hat er sich gefragt, woher kommt das Leiden? Das Leiden kommt aus dem Begehren. Also muss ich aufhören zu begehren. Dann höre ich auch auf zu leiden. Aber ich höre erst auf zu begehren, wenn ich aufhöre zu sein. Also ist nicht Existenz der Weg, um dem Leiden zu entkommen. Das ist eine radikal nihilistische Antwort. Nichtsein ist das beste Sein. Nun, so haben manche gedacht, nachdem sie diese Beobachtung angestellt haben, wie das Leben ist bitter, ungerecht, Enttäuschungen, Tränen, keine Tröster, scheinbar keine Gerechtigkeit. Das Beste sei nicht mehr sein oder sogar nicht gewesen sein. Man kann das auch so ausdrücken, wie es Heinrich Heine ausdrückte, in einem Gedicht, das heißt bezeichnenderweise Ruhe lechzend. O Grab, du bist das Paradies für pöbelscheue zarte Ohren. Der Tod ist gut, doch besser wär's, die Mutter hätte uns nie geboren. Nun, diese Antworten sind natürlich beide eitel. Also nicht mehr sein sei das Beste und noch besser sei gar nicht gewesen sein. Die beiden Antworten sind eitel. Und sie täuschen den, der sie akzeptiert, denn es gibt kein nicht mehr sein. Nachdem wir einmal ins Dasein gerufen worden sind, lässt sich das nicht rückgängig machen. Wir werden sein, und zwar ewig. Es bleibt noch eine Frage offen. Nicht ob wir sein werden, sondern wie wir sein werden. Das ist die einzige Frage, die offen bleibt. Nicht ob wir sein werden, sondern wie wir sein werden. Ja, wie viel Ursache haben wir für uns, Gott dafür zu danken, dass er uns das Leben, das wahre Leben geoffenbart, geschenkt, bereitet hat. Und wie viel Ursache haben wir, dieses Leben und das Wort dieses Lebens unseren Zeitgenossen darzureichen, zu verkündigen. Denn die Frage ist wirklich nicht, ob wir sein werden, sondern nur noch, wie wir sein werden und das ewig. Also Bedrückung, Bedrücker und Bedrückte und keine Hoffnung darin. Nun, das lenkt ja zwangsläufig, wie wir nachher sehen in Kapitel 5, den Blick hinauf. Und ich habe hier als Überschrift gesetzt, der einzige Ausweg, es ist übrigens ein Gott im Himmel, das ist wirklich der einzige Ausweg. Aber es gibt noch einen Trost. Und von dem Trost spricht dieser ganze Zusammenhang von Kapitel 4 und 5 auch. Also der wahre, der wirkliche Trost, aus dem aller Trost fließt, ist der, dass es ist ein Gott im Himmel. Es ist ein Haus Gottes. Das heißt, in dieser Schöpfung hat sich Gott geoffenbart und man kann ihm nahen. Aber es gibt noch einen zweiten Trost, der allerdings auch von Gott kommt, nämlich Gemeinschaft. Wir müssen nicht allein sein. Und so ist es äußerst passend, dass genau in diesem Zusammenhang von Einsamkeit und Gemeinschaft gesprochen wird. Zwei sind einfach besser dran als einer. Und noch besser, wenn es drei sind. Also der Trost der Gottesfurcht, der Erkenntnis Gottes und der Trost der Gemeinschaft. Das sind übrigens die beiden Dinge, die dem Christen gegeben sind. Genau diese beiden Dinge. Und das ist das, wofür wir Gott nicht genug danken können. Wir dürfen ihn kennen und wir dürfen die Gemeinschaft der Heiligen kennen. Und darum können wir auch durch eine solche Welt hindurch und doch dankbar und froh sein, frohe Herzen haben. Ohne dass wir die Augen verschließen müssen vor all dem, was um uns herum und auch an uns geschehen mag. Also der erste Abschnitt Bedrückung und Hoffnungslosigkeit, dann der zweite Abschnitt Ehrgeiz und Schlendrian. Das hängt in folgender Weise mit diesem Gedanken zusammen. Es wird nicht nur von oben nach unten gedrückt, sondern die auf der gleichen Sprosse stehen, die drücken sich auch gegenseitig. Jeder beißt und frisst den anderen. Rivalität. Ein eifersüchtiges Festhalten am eigenen und ein neidisches Gieren nach dem, was der andere hat. Das ist übrigens eine sehr realistische Beschreibung des Klimas auf manchem Arbeitsplatz, Vers 4. Ich sah all die Mühe, all die Geschicklichkeit in der Arbeit, dass es Eifersucht des einen gegen den anderen ist. Ein Sperbern nach links und nach rechts. Und jeder will sich irgendwie durchdrücken und besser, sich als den Besseren, den Schnelleren, den Klügeren erweisen. Aber auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Konkurrenz also unter denen, die ja alle im gleichen Boot sitzen und sich als besser erweisen als der Nachbar. Aber auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Und dann gibt es solche, die sagen, ich halte mich da heraus, faltet die Hände, der Tor faltet seine Hände und verzehrt sein eigenes Fleisch. Ich halte mich da heraus, ich mache da nicht mit. Entsprechend muss er womöglich Mangel haben, darben. Und insgeheim beneidet er den, der mehr hat als er. Ist auch keine Lösung. Er tut nur so, als ob er zufriedener wäre. Und insgeheim beneidet er den, der erfolgreich ist und vorankommt. Und dann im Vers 6, besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voll Mühe und ein Haschen nach Wind. Das kann man auch so übersetzen, besser nur eine Hand voll, aber Ruhe, als beide Hände voll und beständig ein Haschen nach Wind. Als beständig Mühe und ein Haschen nach Wind. Also besser weniger haben, besser sich mit dem begnügen, was man hat und nicht immer mehr wollen, hat nur eine Hand voll. Und dafür ein gewisses Maß an Ruhe, als beide Hände voll haben wollen und damit alle Ruhe verloren haben. Es ist übrigens eines der Merkmale der Weisen, dass sie bescheiden sind. Das lernen wir im Buch der Sprüche an mehreren Stellen. Eine Stelle in Sprüche 15, Vers 16. Sprüche 15, Vers 16. Besser wenig mit der Furcht des Herrn als ein großer Schatz und Unruhe dabei. Ein großer Schatz, den man nur um den Preis großer Unruhe, Geschäftigkeit und Sorgen bekommt. Und dann Einsamkeit und Gemeinschaft. Zuerst wird von der Einsamkeit gesprochen. Es gibt ja viele, die eben aus diesem Klima heraus, dass man sich gegenseitig besperbert und einander nichts gönnt, Neid und Eifersucht, dass man eifersüchtig über das eigene wacht und dann wird man allein und dann hat man halt seinen Reichtum, aber hat ihn für sich allein. Da ist ein Einzelner und kein Zweiter und auch hat er weder Sohn noch Bruder und all seiner Mühe ist kein Ende. Und er wird auch, seine Augen werden des Reichtums nicht satt. Und am Schluss muss er sich fragen, für wen habe ich mich da so abgemüht? Auch das ist Eitelkeit und ein übles Geschäft. Die Augen werden des Sehens nie satt, wie wir schon gesehen haben. Aber zwei sind besser dran als einer. Die Gemeinschaft, das ist eine freundliche Gabe des Schöpfers. Freundschaft, Gemeinschaft ist etwas, das uns das Leben, das Dasein erleichtert. Eine freundliche Gabe des Schöpfers. Und in diesem Leben ist der besser dran, der sein Leid und sein Glück mit jemandem teilen kann. Und hat auch manche Vorteile. Kann sich gegenseitig helfen, einander gegenseitig aufrichten, Vers 10. Nun, es hat einmal jemand etwas boshaft gesagt, die Ehe ist dazu da, dass man zu zweit Probleme lösen kann, die man allein nicht gehabt hätte. Aber nur so ist es nicht. Nur so ist es nicht. Miele, vielleicht doch ledig bleiben, gell? Nein, nur so ist es nicht. Die Gemeinschaft ist eine gute Gabe des Schöpfers. Auch die eheliche Gemeinschaft. Etwas, das Gott uns gegeben hat in dieser gefallenen Welt, um uns zu erquicken, uns zu ermuntern, uns zu stärken. Und wenn wir erkennen, wie groß, wie schön, wie kostbar diese Gabe ist, wie traurig ist es, umso trauriger, ja, dass wir diese Gabe durch Egoismus, durch Eigensinn, durch Selbstverliebtheit verderben, zerstören. Und es gibt wahrscheinlich in dieser Schöpfung nichts Schöneres und Lieblicheres und Kostbares als die Gemeinschaft der Heiligen. Und darum ist es so erschütternd, dass gerade dieses Schönste und Kostbarste, was es in dieser Schöpfung gibt, die Gemeinschaft der Heiligen, dass sie so oft verdorben wird. Einfach zerstört wird. Durch Eigenliebe, durch Selbstverliebtheit, durch Eigensinn, Rechthaberei, alles Folgen des Egoismus. In Vers 12 steht, eine dreifache Schnur zerreißt nicht so bald, das kann man sicher anwenden, auch auf die eheliche Gemeinschaft, die durch Kinder meistens noch enger wird. So, das ist die dritte Schnur, welche die beiden noch enger aneinander bindet. Und es ist ja wirklich so, wenn man zwei Schnüre so verdreht, dann kann man kann man öffnen. Aber wenn man eine dritte Schnur dazu nimmt und die drei verflicht miteinander, dann lösen sich die nicht. Aber einem noch höheren Sinn ist die dritte Schnur das, was jede Gemeinschaft wirklich zusammenhält. Und das ist der gemeinsame Glaube, das gemeinsame Vertrauen, die gemeinsame Abhängigkeit vom Herrn selbst. Und dort, wo diese Abhängigkeit da ist, dort bleibt Gemeinschaft bestehen. Auch unter Geschwistern, unter Freunden, in der Ehe. Die dreifache Schnur, der dritte, das ist der Herr selbst. Ist er die verbindende Kraft zwischen den Zweien, dann haben sie in dieser vergänglichen Schöpfung etwas, das aus der Ewigkeit kommt. Und sie an die Ewigkeit bindet und dadurch auch aneinander bindet. Umso fester aneinander bindet. Und das sagen ja solche, die unter solchen Umständen gelebt haben, unter Diktaturen, wo zynische, brutale Regimes die Menschen gedrückt haben, auch die Christen gedrückt haben, dass die Gemeinschaft unbeschreiblich kostbarer in solchen Zeiten. Dann die Verse 13 bis 16. Hier habe ich dazu so als Überschrift gesetzt, es ist keine Veränderung des üblen Zustandes zu erwarten. Ihr seht, das ist ein Versuch von mir zu erklären, das ist der Stellenwert dieses Abschnittes in diesem Zusammenhang. Warum steht das hier? Das von diesem weisen Jüngling, der besser ist als ein alter und törichter König. Nun, es hat es immer wieder gegeben, dass zwischendurch auch weise Könige da waren. Wie dieser weise Jüngling, er wird König und er herrscht zum Segen einer großen Menge von Menschen, Vers 16, kein Ende des Volkes. Oder Vers 15, ich sah alle Lebenden, die unter der Sonne wandeln, mit dem Jüngling. Und kein Ende des Volkes, aller derer, welchen er vorstand. Und für sie war es ja schön, aber seine Nachkommen, die haben ja nichts davon. Also diese Ausnahmen, und es sind Ausnahmen gewesen in der Geschichte, sind eben aber doch Ausnahmen geblieben. Und diese haben den üblen Zustand nicht verändern können. Und das bereitet uns vor, dieser Gedanke, dass am üblen Zustand nichts dauerhaft geändert wird, das bereitet uns vor auf den nächsten Abschnitt. Wenn es so ist in dieser Welt, dann siehe zu, dass du dir den Weg zum Haus Gottes nicht verbaust. Um alles in der Welt nicht. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Sieh zu, dass du dich nicht benimmst wie ein Tor und dir diesen Weg verbaust. Denn das ist der wirklich einzige Trost, der uns bleibt und der uns nie genommen werden kann. Der Zugang zu Gott selbst. Ja, das scheint mir der Zusammenhang dieser Abschnitte zu sein. Aber wir sollten doch noch zwei, drei Dinge uns zu diesem armen Jüngling und diesem alten und törichten König merken. Der arme Jüngling, der ist in dreifacher Hinsicht, ist er benachteiligt. Erstens ist er arm, zweitens ist er ein Jüngling, drittens ist er nur ein Untertan. Das sind also schon sehr große Nachteile. Und der König, der mit ihm verglichen wird, ist erstens König, also Regent, er ist reich und er hat den Vorzug des Alters. Also größer könnte das Gefälle zwischen diesen beiden nicht sein. Und doch ist der arme Jüngling besser, weil er weise ist. Und das zeigt uns, wie groß der Wert der Weisheit sein muss, wenn er ein so gewaltiges Gefälle wettmacht. Und wir können auch umgekehrt sagen, das zeigt uns, welch ungeheures Gewicht die Torheit hat, dass es solchen Vorteil in ein Nichts zusammenschmelzen lässt. Macht, Würde, Alter ist nichts wert, wenn man nicht weise ist. Hingegen sind alle Nachteile dadurch wettgemacht, dass man weise ist. Also Gott fürchtet. Ein törichter König, worin besteht denn seine Torheit? Seine Torheit besteht darin, dass er sich nichts sagen lässt. Das ist Torheit. Wir haben manche Beispiele im Alten Testament von Königen, die sich nichts sagen lassen. Und das war ihre Torheit. Propheten standen auf, redeten im Namen Gottes, riefen sie zurück zum Gehorsam an Gott. Und das haben Könige, verschiedene Könige getan. Greift ihn. Ins Gefängnis gesetzt. Umbringen lassen. Saul ließ sich nicht mehr zurechtbringen. Weder von Samuel, noch scheute er sich den, von dem er wusste, er wird König sein, soll König sein an meiner Stadt. Noch scheute er sich davor, diesen zu verfolgen, wollte ihn umbringen. Aber Salomo muss er auch an sich selbst gedacht haben. Er war nämlich auch ein alter und törichter König geworden. In 1. Könige 11, Vers 40, dort sehen wir das. Dass er sich von Gott nicht wollte zurechtbringen lassen. 1. Könige 11, Vers 40. Ihr erinnert euch, in 1. Könige 11, wird uns beschrieben, wie Gott auf die Sünde Salomos hin ihn drei Widersacher erweckte, um ihn zu züchtigen. Das war Gottes Zuchtroute. Und zunächst ließ sich Salomo die Zuchtroute nicht gefallen. Und so steht im Vers 40, Salomo suchte Jerobeam zu töten. Da war er töricht, nämlich darin, dass er sich nicht warnen ließ. Wir nehmen ja an, dass er nicht bei dieser Torheit blieb, sondern dann doch wiederhergestellt wurde. Aber das ist Torheit. Salomo sagt an anderer Stelle, nämlich in Sprüche 26, Vers 12, siehst du einen Mann, der in seinen Augen weise ist, für einen Toren ist mehr Hoffnung als für ihn. Das ist also allergrößte Torheit, zu meinen, ich weiß es, ich muss mir nichts sagen lassen. Du musst mich nicht belehren. Ich weiß Bescheid. Und von Jakobus erfahren wir, dass die Weisheit von oben dieses Merkmal hat, dass sie lenkbar ist, folgsam ist oder, wie Luther sagt, es sich sagen lässt. Das ist ein Merkmal der Weisheit, dass man sich etwas sagen lässt, sich auch warnen lässt. Und das ist die Torheit dieses Königs. Er weiß sich nicht mehr warnen zu lassen. Dieser arme Jüngling, arm und weise Jüngling, der zur Herrschaft kommt und vielen zum Segen regiert, ist eines der vielen Beispiele für solche, die genau auf diesem Weg, nur auf diesem Weg zu Königen wurden oder zu Herrschern wurden, die den vielen zum Segen vorstanden. Wir denken an Josef. Er kam aus dem Gefängnis zur Herrscherwürde. Wir denken an David, der verfolgt und gejagt wurde, ehe er auf den Thron Israels erhoben wurde. Und wir denken natürlich an den Messias, an Christus, der von sich sagte, musste der Christus nicht dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Lukas 24, 26. Durch Erniedrigung zur Erhöhung. Und so ist dieser arm und weise Jüngling der erste von vier ganz deutlichen Hinweisen auf den Messias. Wir haben vier ganz deutliche Hinweise auf den Messias in diesem Buch. Die sollten wir uns vielleicht an dieser Stelle notieren, sie hier zusammennehmen, hier bei dieser ersten Stelle. Der arme und weise Jüngling ist ein erster Hinweis auf den Messias. Dann Kapitel 7, Vers 28. Was meine Seele fort und fort gesucht und ich nicht gefunden habe, ist dies. Einen Mann aus Tausenden habe ich gefunden. Und dieser eine Mann aus Tausenden, das ist auch der Messias. Prediger 7, 28. Der eine Mann aus Tausenden. Dann Kapitel 9, Vers 15. Da lesen wir von einer Stadt, die belagert wird von einem großen König mit einem großen Heer. Und es fand sich darin ein armer, weiser Mann, der die Stadt durch seine Weisheit rettete. Kapitel 9, Vers 15. Der arme, weise Mann ist ein dritter Hinweis auf den Messias. Und dann schließlich Kapitel 12, Vers 11. Kapitel 12, Vers 11. Die Worte der Weisen sind wie Treibstacheln und wie eingeschlagene Nägel, die gesammelten Sprüche. Sie sind gegeben von einem Hirten, dieser eine Hirte. Dann Kapitel 5 von Vers 1 an, oder je nachdem Vers 2. Dieser Abschnitt, der einzige Ausweg, es ist über uns ein Gott im Himmel und wir können in seine Gegenwart treten. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehst, und nahen und zu hören ist besser, als wenn die Toren Schlachtopfer geben, denn sie haben keine Erkenntnis, sodass sie Böses tun. Sei nicht vorschnell mit deinem Munde und dein Herz eile nicht, dein Wort vor Gott hervorzubringen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum seien deiner Worte wenige, denn Träume kommen durch viel Geschäftigkeit. Und der Tor wird laut durch viele Worte. Wenn du Gott ein Gelübde tust, so säume nicht, es zu bezahlen. Denn er hat kein Gefallen an den Toren. Was du gelobst, bezahle. Besser, dass du nicht gelobst, als dass du gelobst und nicht bezahlst. Gestatte deinem Munde nicht, dass er dein Fleisch sündigen mache. Und sprich nicht vor dem Boten Gottes, es sei ein Versehen gewesen. Warum sollte Gott über deine Stimme zürnen und das Werk deiner Hände verderben? Denn bei vielen Träumen und Worten sind auch viele Eitelkeiten. Vielmehr fürchte Gott. Ja, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Dann werden Anweisungen gegeben, wie man sich im Haus Gottes oder wenn man Gott nahen will, verhalten soll, damit man sich diesen Weg nicht verbaut. Und das Erste ist, das Erste, was wir lernen müssen, ist, nahen und zu hören. Hören, das ist das Erste. Kann es ein Zufall sein, dass das Glaubensbekenntnis Israels mit einer Aufforderung zu hören beginnt? Höre Israel, Shema Israel, höre. Und das war ja das Problem, dass sie nie hörten. Sie mögen viel geredet haben und viel gewusst haben und viel kommentiert haben, aber sie haben nie gehört. Hören. Warum müssen wir zuerst hören und nicht zuerst reden? Ja, weil Gott es ist, der weiß. Wir sind nicht die Wissenden. Und so müssen wir hören, wer er ist, wie er uns sieht, was er über uns sagt. Hören. Und dann wird gesagt, ein Tor ist, wer gar nicht hören will,
Wer gar nicht lernen will, sie haben keine Lust an Erkenntnis, sondern der Tor will seine Erkenntnis vor allen ausbreiten. Ein Tor ist, wer viel redet, statt zu hören. Der Tor wird laut durch viele Worte. Es ist abgesehen davon auch ziemlich lästig, wenn man immer viel hören muss, wie es gibt Leute, die reden immer, reden viel. Das ist ziemlich ermüdend. Es sagt einmal ein deutscher Dichter, ein Zeitgenosse von Goethe, Jean-Paul, Sprachkürze gibt Denkweite. Sprachkürze gibt Denkweite. Also den Toren erkennt man auch daran, dass er viel redet, und dann erkennt man ihn daran, dass er vorschnell ist. Vorschnell. Großes behauptet und verspricht. Steht im Vers 4. Wenn du ein Gelübde tust, säume nicht, es zu bezahlen, denn er hat kein Gefallen an den Toren. Was du gelost, bezahle. Der Tor, der verspricht schnell etwas, aber hat nicht überlegt. Es ist Torheit, vorschnell geheiligt zu sagen und erst nach den Gelübden zu überlegen, sagt Sprüche 10, Vers 19. Nein, nicht Sprüche 10, Vers 19. Anderswo in Sprüche. Ich finde die Stelle jetzt nicht. Und dann wird hier mit großem Nachdruck gesagt, dass du, wenn du gelobst, dass du dann dein Wort halten musst. Du musst bezahlen, was du gelobst. Besser nicht geloben. Warum war das eine so ernste Sache, etwas zu geloben und nicht zu halten? Warum hat der Herr überhaupt gesagt, schwört nicht? Nun, wenn wir geloben, vor Gott, große Dinge geloben und nachher nicht halten, dann gewöhnen wir uns daran, dass Gott ungefähr auf der gleichen Ebene steht wie wir. Wir können dann ja manchmal auch Dinge versprechen, nachher sagen, du, ich habe da ein bisschen zu viel gesagt, gell? Das war dann nicht ganz so gemeint. Und dann ziehen wir Gott auf unsere Ebene hinunter. Und dann wird herunter. Und dann wird Gott mit der Zeit zu einer rein theoretischen, gedanklichen Größe. Den man irgendwie bemüht, um irgendwie große Beteuerungen von sich zu geben. Aber man verliert dadurch die Gottesfurcht. Wir verlieren die Gottesfurcht, wenn wir Dinge vor Gott und im Namen Gottes aussprechen und nachher doch nicht ernst nehmen. Und wenn wir das einige Male getan haben, dann hat Gott seine Heiligkeit keinen Einfluss mehr auf unser Denken, auf unser Empfinden, auf unser Gewissen. Und wenn wir die Gottesfurcht verloren haben, haben wir alles verloren. Dann wehe uns. Und darum steht hier zum Schluss im Vers 7, viel mehr fürchte Gott. Und Verse 8 und 9 haben auch damit zu tun, damit, dass ein Gott im Himmel ist, das ist der einzige Ausweg. Erstens, dass wir diesen Gott jetzt kennen dürfen. Wir dürfen zu ihm gehen. Wir dürfen von ihm lernen, uns von ihm belehren lassen, hören, was er sagt. Und dann dürfen wir auch wissen, dass er richten wird zu seiner Zeit. Verse 8 und 9. Wenn du die Bedrückung des Armen und den Raub des Rechts und der Gerechtigkeit in der Landschaft siehst, so verwundere dich nicht über die Sache, denn ein Hoher lauert über dem Hohen und Hohe über ihnen. Und diese Mehrzahl Hohe kann man auch so auffassen, dass es einfach heißt, der Höchste. Der Höchste. Im Hebräischen verwendet man ja manchmal eine Mehrzahl für eine Einzahl. Etwas, das sachlich eine Einzahl ist. Elohim kann heißen Götter, nämlich all die falschen Götter, aber kann auch heißen der Gott des Himmels. Und Hohe, das kann auch sein der Hohe, also der Allerhöchste. Und so, wenn du die Bedrückung des Armen siehst, dann sollst du wissen, dass der Allerhöchste über einem jeden Regenten wacht, ja, lauert, ist hier der Ausdruck. Er wird an seinem Tag den Gesetzlosen, der gesetzlos regiert, richten. Und das Gericht wird unverhofft über ihn hereinbrechen, so unverhofft wie der lauernde Löwe über eine Gazelle herfällt. Das ist nämlich der gedankliche Vergleich. Er lauert, wie der zum Sprung geduckte Löwe, ist das gleiche Wort. Kauen und zum Sprung ansetzen. Und dann der Vers 9, der ist ziemlich rätselhaft. Ich habe das ja das ein oder andere Mal gesehen, wie ich manchmal in einer anderen Übersetzung gesehen habe, wie es dort übersetzt wird. Die alte englische Bibel übersetzt diesen Vers etwas anders. Also in der Elberfelder steht, aber ein König, der sich dem Ackerbau widmet, ist durchaus ein Vorteil für ein Land. Also König, es geht immer noch um Regenten. Ein solcher ist durchaus ein Vorteil für ein Land, aber was soll das heißen? In der King James Bibel steht, moreover, the profit of the earth is for all, the king himself is served by the field. Zudem ist der Nutzen der Erde für alle, der König selbst wird durch den Acker bedient. Und das ergibt einen sehr schönen Sinn in diesem Zusammenhang. Der König hat ja Untertanen und er lässt die Untertanen schuften und manchmal ist der König auch ein Drücker und ein Blutsauger. Und da sollte der König daran denken, schau, du lässt sie alle schuften auf den Feldern für dich, dabei lebst du selbst vom Feld. Das Feld dient nämlich dir auch. Der König selbst wird durch den Acker bedient. Und darum stände es dir gut an, dass du, der du genau gleich abhängig bist von den Gaben des Schöpfers, die er wachsen lässt, wenn du Gott fürchtetest, und das würde dich Bescheidenheit lehren, und du würdest die Untertanen nicht mehr drücken. Also es würde ihn lehren, es würde ihn von seiner Selbstherrlichkeit heilen, wenn er daran dächte, dass der Erdboden ja auch ihm dient, dass er also genauso von den guten Gaben des Schöpfers lebt wie seine Untertanen. Dann die Eitelkeit des Reichtums. Wie lange? Noch 12 Minuten. Gut. Die Eitelkeit des Reichtums, die Verse 10 bis 17. Wer das Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrages. Auch das ist Eitelkeit. Wenn das Gut sich mehr zu mehren, sich die davon essen, und welchen Nutzen hat dessen Besitzer als das Anschauen seiner Augen? Der Schlaf des Arbeiters ist süß, mag er wenig oder viel essen, aber der Überfluss des Reichen lässt ihn nicht schlafen. Es gibt ein schlimmes Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe. Reichtum, welcher von dessen Besitzer zu seinem Unglück aufbewahrt wird. Solcher Reichtum geht nämlich durch irgendein Missgeschick verloren und hat er einen Sohn gezeugt, so ist gar nichts in dessen Hand. Gleich wie er aus dem Leibe seiner Mutter hervorgekommen ist, wird er nackt wieder dahin gehen, wie er gekommen ist, und für seine Mühe wird er nicht das Geringste davontragen, das er in seiner Hand mitnehmen könnte. Und auch dies ist ein schlimmes Übel, ganz so wie er gekommen ist, also wird er hingehen. Und was für einen Gewinn hat er davon, dass er in den Wind sich müht. Auch isset er alle Tage in Finsternis und hat viel Verdruss und Leid und Zorn. Nun, es ist dem Bedrückten ein Trost zu wissen, dass der Bedrücker eines Tages gerichtet wird. Nun haben aber manche gesagt, ja, das ist eine ganz faule Sache. So kluge Leute sind dahinter gekommen, dass das Christentum ja nur eine Erfindung sei, nämlich eine Erfindung von den Mächtigen, um den Ausgebeuteten zu sagen, wisst ihr, wenn ihr hier arm seid, werdet ihr im Paradies reich sein. Also bleibt schön arm und liefert immer schön ab. Wir fahren ja dann in die Hölle, ihr kommt in den Himmel, also ihr seid ja eigentlich im Vorteil. Nun sehen wir hier, dass es noch mehr Gründe gibt, als die, dass Gott den Drücker richten wird und dass er dem Bedrückten Recht verschaffen wird, dann einst im Gericht, sondern in diesen Versen lesen wir, dass der Drücker jetzt schon all des Reichtums, den er den Armen aussaugt, nicht froh werden kann. Er ist ja jetzt schon der ärmere Teufel. Willst du den Platz mit dem tauschen, der nachts nicht schlafen kann, der sich des Essens nicht freuen kann? Er isst alle seine Tage in Finsternis, hat Verdruss und Leid und Zorn. Willst du mit dem tauschen? Ich nicht. Ich bin lieber arm und freue mich an einer trockenen Kante Brot und schlafe gut. Und er nennt eine ganze Reihe hier von Ursachen, warum Reichtum eitel ist. Wer das Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Die Liebe zum Geld ist eine Wurzel alles Bösen, welcher nachtrachtend etliche vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. 1. Timotheus 6,10. Und so steht hier gleich im Vers 12, im Vers 13, im übernächsten Vers, dass es ein schlimmes Übel ist mit dem Reichtum, er wird von dessen Besitzer zu seinem Unglück aufbewahrt. Nicht zu seinem Glück, zu seinem Unglück. Ja, wenn es nicht sein muss, will ich nicht eine entschärfte Miene im Haus haben. Wenn es nicht sein muss, also lieber ohne. Ja, mit dem Geld kann man nur solche Dinge erwerben, die Auge und Ohr befriedigen. Das heißt, dass man nie befriedigt wird. Er kann nur, hier steht im Vers 11, welchen Nutzen hat dessen Besitzer als das Anschauen seiner Augen? Auge und Ohr werden des Sehens und Hörens nie satt. Paul Gerhardt hat in einem schönen Lied gedichtet, was sind dieses Lebens Güter? Eine Hand voller Sand. Kummer der Gemüter, dort sind die edlen Gaben, da mein Hirt Christus wird mich ohne Ende laben. Also nicht nur Sand, sondern auch Kummer der Gemüter. Genau wie Salomo hier sagt. Der Überfluss des Reichen lässt ihn nicht schlafen, Vers 12. Hingegen ist der Schlaf des Arbeiters süß. Und wenn das Leben schon Arbeit und Mühe ist, dann ist es doch eine freundliche Vorkehrung des Schöpfers, dass wir ein Drittel dieser Mühsal verschlafen dürfen. Oder? Aber wenn man das nicht einmal darf und kann, also nicht schlafen kann, ja, dann ist es ja ein beständiger Verdruss. Wer will damit tauschen? Ich nicht. Der Reichtum wird zu seinem Unglück aufbewahrt, Vers 13. Vers 16, er müht sich in den Wind. Willst du dich in den Wind mühen? Ja, ich nicht. Ich will mich um Besseres und für Besseres mühen. Alle seine Tage sind Finsternis, Vers 17. Er hat viel Verdruss und Leid und Zorn. Und dann das Ergebnis, die Verse 18 bis 20. Hier wiederholt Salomo seine Grundaussage. Siehe, was ich als gut, was ich als schön ersehen habe, dass einer esse und trinke und Gutes sehe. Und wir haben jetzt in den zurückliegenden zwei Kapiteln einiges gelernt darüber, wie unser Herz froh sein kann. Gutes sehe, bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne, die Zahl seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben hat. Gott gibt einen jeden Tag und dieses Wissen schafft die Voraussetzung, dass wir ein frohes Herz haben können, denn das ist sein Teil. Auch ist für jeden Menschen, welchem Gott Reichtümer und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen, eben dies ist eine Gabe Gottes. Denn er wird nicht viel an die Tage seines Lebens denken, weil Gott ihm die Freude seines Herzens gewährt. Also der Weg, sich in einem Leben, das so ist, wie es in diesen Kapiteln beschrieben wurde, sich dennoch zu freuen ist, dass wir Gott kennen, den Weg zu ihm gehen, ihn hören, ihn fürchten, von ihm abhängig sind. Und dann können wir uns bei aller Mühe, die das Leben bringt, freuen. Das ist wirklich eine Gabe Gottes.